die Wirkung dieses Glaubenssatzes, life is simple but not easy, ja, der hat seine Funktion erfüllt, aber er hat mir auch ein paar Beschränkungen gesetzt, ja, weil ich war ja irgendwo innerlich davon überzeugt, das Leben ist irgendwo simpel, ja, und einfach im Sinne von simpel, aber es ist eben nicht einfach im Sinne von leicht. Das heißt, irgendwo bin ich mit der Brille durch die Welt gelaufen und durch mein Leben, alles ist irgendwo ein bisschen schwer und statt einfach zu sein, es ist simpel.
Lieber Jörg, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Folge von S&P Leader Talks.
Ja, hallo, moin und schön dabei zu sein.
Moin, du bist glaube ich in Hamburg. Da ja. Werden viele Kollegen von mir sich freuen, ja, dass
ja,
du
genau.
aus Hamburg
mit mir Wahlhamburger seit 12 Jahren, insofern, ich habe mich gut angepasst. Moin kann man immer sagen, den ganzen Tag.
Das ist eindeutig. Du hast ein tolles Buch geschrieben zu Thema Einfachheit. Interessanterweise bin ich auf dich gestoßen durch dein anderes Buch, Der kleine Alltagsstoiker. Weil ich, als ich mich mit Stoizismus beschäftigt hatte, konnte man an dir nicht vorbeikommen. Ja? Und dein neues Buch, ich habe mir überlegt, ja, ich versuche immer so ein Buch auf eine kleine Botschaft herunterzubrechen. Bei dir hat ja das sehr, sehr einfach geklappt. Wenn man sagt, einfach ist mehr, dann kann man dein gesamtes Buch vielleicht nach außen senden. Wie kommst du auf die Einfachheit und was hat das mit Stoizismus und mit der Philosophie zu tun, Jörg?
Ja, also das ist etwas, was wirklich komplett aus dem Leben kommt. Insofern hat es viel mit alltäglichen Erfahrungen zu tun, aus meinem Leben auch. Ich denke, das ist bisher mein persönlichstes Buch über die Kraft der Einfachheit und gerade nochmal der Zusatz in turbulenten Zeiten. Und trotzdem baut das natürlich irgendwo auf dem Stoizismus auf. Also ich würde sagen, das sind keine zwei verschiedenen Paar Schuhe. Die Kraft der Einfachheit ist letztlich entstanden als für mich persönlich eine Weiterentwicklung des Stoizismus. Und zwar eine Mischung aus persönlichen Erfahrungen, die ich jetzt, ne, ich bin 42 Jahre alt, das kann man auch sagen, ist das jetzt viel oder wenig, ja? Oder ist es einfach? So wie es ist und ich habe eben da persönliche Erfahrungen mit zusammengenommen und das, was vielleicht beim Stoizismus, es ist nun mal eine über 2000 Jahre alte Philosophie, was vielleicht nicht mehr ganz in unsere Zeit passt, das habe ich diesmal versucht ein wenig zu beseitigen und dafür aber Kraftquellen und Theoreme aufzufüllen und auch philosophische Elemente einzufügen und zu ergänzen, die eben viel, viel besser zu unserem heutigen Leben passen. Und das war so ein bisschen das Ziel dieser Kraft der Einfachheit. Deswegen auch 22 philosophische Einsichten, das ist ja der Untertitel. Und das ist keine, sage ich mal, vollständige Philosophie und auch kein vollständiges Theoriegebäude, sondern es sind wirklich 22 Einsichten in die Art und Weise, wie wir unser Leben einfacher leben können. So, das ist der Anspruch.
Sehr, sehr spannend. Wenn ich dabei bedenke, dass wir eine, glaube, äußerst komplexen Welt, ein sehr komplexes Leben führen, dann ist ein Drang nach Einfachheit oder Einfachheit an sich ist ein Privileg. Wie kannst du die komplexe Welt so einfach erklären, dass es nicht zu populistisch wird?
Ja, also zunächst, das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage, weil es ist ja letztlich kein politisches Buch. Also ich analysiere jetzt nicht die Weltpolitik zum Beispiel. Ich habe über Michel Foucault promoviert. Das ist ein französischer Historiker und Philosoph. Und ich bin natürlich durch die Schule gegangen und ich weiß ganz genau, sobald wir uns im Zwischenmenschlichen befinden, sobald wir uns in der Politik befinden, kommt Macht ins Spiel. Es gibt keine Beziehungen ohne Macht. Verhältnisse, wenn man so will. Und dessen bin ich mir bewusst. Insofern, ich weiß auch, dass ich hier als weißer europäischer, in diesem Fall deutscher Autor und europäisch sozialisierter Autor spreche, dass ich sicherlich einige Privilegien habe. Dennoch bin ich davon überzeugt und stehe auch dafür ein, dass wir uns solche Dinge wie Einfachheit nicht nehmen lassen sollten. Nur weil wir in einer komplexen Welt leben, heißt es doch nicht, dass wir nicht einfach leben können oder nicht einfach denken können oder nicht einfach handeln und fühlen können vor allen Dingen. Und das ist auch sozusagen mein Anspruch, zu sagen, dass Fühlen, Denken und Handeln zusammengehören. Ja, also ich durchbreche da so ein bisschen das, was vielleicht seit Platon und dann mit Descartes cogito ergo sum, also dass diese Trennung von Emotionen und Rationalität, aber auch von Erfahrung und Denken, ja, das versuche ich natürlich hier komplett in einem phänomenologischen Sinne, das muss ich gleich ein bisschen erklären, was das bedeutet, also am ehesten würde ich sagen, das ist ein phänomenologischer Minimalismus, den ich da vertrete, wie gesagt, kein geschlossenes Theoriesystem, das ich da aufstelle, aber eine Art phänomenologischer Minimalismus. Das heißt, ich gehe davon aus, wir können Erfahrungen der Einfachheit machen. Und wie gesagt, ich fände es überhaupt nicht in Ordnung, wenn wir uns jetzt diese Idee der Einfachheit zum Beispiel vom Populismus klauen lassen und vereinnahmen lassen und sagen, okay, das machen jetzt die Populisten, egal ob es links oder rechts. Und die haben jetzt sozusagen die Einfachheit für sich besetzt. Nein, die Einfachheit hat sehr viel mit dem menschlichen Leben zu tun, mit der Menschlichkeit. Am ehesten könnte man vielleicht sogar Einfachheit durch Menschlichkeit ersetzen. Und daran sieht man schon, es ist ein zutiefst humanistischer Ansatz und eben phänomenologisch in dem Sinne, dass ich von der leiblichen Erfahrung ausgehe. Das heißt, der Körper und die Art und Weise, wie wir die Welt erfahren, wie sie auf uns wirkt. Ich sage immer wieder auch, man muss die Welt von ihrer Wirkung her denken und das geht nur über den Körper. Das spielt eine zentrale Rolle in jedem Kapitel und bei jeder Einsicht.
Absolut. Ich kann sehr, sehr mitfühlen, was du geschrieben hast und was du erzählst. Ja, und was für mich wichtig war, auch zu verstehen, dass Einfachheit keine Askese bedeutet.
Ja, stimmt das? Da wären wir jetzt neben dem Populismus, den ich eben schon erwähnt habe, einfach sprechen, einfach manipulieren, wären wir oder auch im Namen des einfachen Mannes oder des einfachen Menschen, des einfachen Bürgers sprechen, ja, und für den einstehen, wären wir jetzt in der christlichen Tradition. Da gibt es nämlich auch eine sehr starke, Vereinnahmung der Einfachheit und im positiven Sinne eine Vereinnahmung. Letztlich ist ja die Einfachheit, so wie ich sie verstehe, auch eine Grundtugend. Also sie ist ein Schlüssel zu unserem Wohlbefinden. Sie ist ein unterschätzter Glücksfaktor, aber sie ist eben eine Haltung. Und bei diesem Thema Haltung kommen wir natürlich an der christlichen Tradition oder den Traditionen nicht vorbei. Deswegen zitiere ich auch so Leute wie Franz von Assisi oder auch Meister Eckhart, also durch und durch Mystiker, die für so etwas wie eine Haltung der Einfachheit stehen und die diese auch versucht haben, mit dem Denken in Einklang zu bringen und in ihrem Leben, aber auch in ihrem Arbeiten, in ihrem Beruf zu praktizieren. Insofern ein sehr, sehr praktischer Ansatz. Und ja, irgendwo sind wir da zwischen Philosophie und auch christlich-theologischen Traditionen. Ich würde da sowieso sagen, wenn wir da ein bisschen weitergehen als jetzt nur das 20. Jahrhundert und heute, im Mittelalter gehörten Theologie und Philosophie zusammen. Die Philosophie gibt es schon etwas länger als sozusagen die klassische christliche Theologie. Insofern, die gehören eigentlich ohnehin zusammen und bauen aufeinander auf, durchdringen sich auch gegenseitig.
Und ich fühlte mich sofort verstanden, als ich ein Zitat bei dir dabei noch im ersten Kapitel angetroffen hatte. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und von Morrison. Und wenn ich dann dein erstes Kapitel einfach dankbar aufgreife und du sagst, unser Leben wird heller, wenn wir die einfachen Dinge würdigen. Und diese einfachen Dinge sind auch relativ gesehen, weil gesund zu sein erscheint einfach, aber für viele ist das ein Privileg.
Ja. Ich würde auch sagen, ich habe überwiegend einen gesunden Körper. Insofern stimmt das. Es ist ein Privileg. Und von diesen Privilegien haben wir ja noch viel, viel mehr. Ja, außer jetzt nur die Gesundheit. Die Art und Weise, wie wir hier wohnen dürfen. Wir dürfen in Frieden leben. Wir haben einen Rechtsstaat. Wir haben mehr oder weniger saubere Luft. Das heißt, es gibt sehr, sehr sauberes Wasser. Wir haben eine tolle Infrastruktur im Vergleich immer auch. Ne? Man muss es immer im Vergleich sehen. Wir haben ein unglaublich gutes Gesundheitssystem. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, für die wir dankbar sein können. Und ich für mich fange da aber noch viel einfacher an, und zwar ein Atemzug ist nicht selbstverständlich. Das heißt, ich fange minimalst an, deswegen phänomenologischer Minimalismus, allein die Tatsache, dass ich frei atmen darf und kann. Ja, und jetzt hast du es schon erwähnt, vielleicht sogar schmerzfrei. Das kann man dann auch gleich dazu nehmen noch. Das wäre für mich schon etwas, wofür wir jeden Tag, eigentlich in jedem Moment, ja, jetzt haben wir noch andere Dinge zu tun, deswegen können wir da nicht in jedem Moment für dankbar sein, aber in der Haltung ist es eigentlich so, dass wir für solche Dinge jeden Tag dankbar sein können. Das Gleiche gilt aber auch dafür, dass wir Licht sehen können. Man weiß ja, dass Farben letztlich eine bestimmte Wellenlänge von Licht sind, ja, also Farben sind Licht, und dass wir diese Farben sehen und genießen dürfen, wahrnehmen dürfen. Auch dafür können wir eigentlich schon morgens dankbar sein, sobald wir die Augen aufschlagen. Also es sind sehr einfache Dinge, ob wir jetzt das Atmen nehmen, die Luft, ob wir das Licht nehmen, und nicht umsonst machen ja Menschen daraus auch Rituale, das heißt morgens aufstehen und vielleicht den ersten Gedanken einfangen. Auch dafür kann man schon gleich dankbar sein. Wow, mein Gehirn funktioniert, da ist ein Gedanke, ich kann mit dem Gedanken in Kontakt treten und dann dankbar sein dafür, ich kann meinen Körper mit Luft auffüllen insofern auch mit Energie auffüllen. Das ist ja auch eine Kraftquelle zur Energie, das Atmen, nicht umsonst gibt es ja auch verschiedene Techniken, sei es im Yoga oder auch die Wim Hof Technik zum Beispiel, mit der wir ja den Energielevel im Körper oder über den Körper und über das Atmen erhöhen können. Da kommen wir sogar schon zu etwas mehr als Einfachheit. Ja, wir können über die Einfachheit unseren Energielevel erhöhen. Das wäre nicht der erste Anspruch von Einfachheit, wäre aber über den Weg auch machbar, ohne dass wir da in eine reine Selbstoptimierung verfallen. Oder auch, dass wir morgens frei aufstehen können, und ich habe jetzt einen Hund, deswegen spreche ich da sehr aus persönlicher Erfahrung, gleich morgens die Natur genießen. Ja, weil der Hund muss raus, und das verbinde ich dann damit, mir Pflanzen anzuschauen, Bäume anzuschauen, das Grün zu genießen oder aktuell den Herbst. Und selbst im Winter finde ich immer wieder was Schönes. Also auch wirklich auf das zu schauen, was schön ist gerade um mich herum. Und das ist sowieso eine Übung, die kann man mit Platon machen. Es gibt überall etwas Schönes, das wir entdecken können. Das ist eigentlich eine wunderbare Übung. Die hatte ich auch schon im Alltagsstoiker drin, und das ist auch eine meiner Lieblingsübungen. Also nicht nur über die Einfachheit eine Erfahrung von Fülle herstellen, sondern auch über die Schönheit. Das gehört für mich zusammen.
Sehr schön, Jörg. Und ich glaube, im Stoizismus gibt es auch diese Frage der Einstellung zu dem, was man hat oder was einem fehlt, wo dein Fokus hin gelenkt wird. Und viele Leute leben so ein bisschen im Defizit-Denken, weil sie permanent nach dem streben, was denen fehlt, anstelle das wertzuschätzen, was die haben.
Ja, ja. Und darauf baue ich natürlich auf. Wie gesagt, das ist eine Weiterentwicklung des Stoizismus. Und es ist ja leider unser Gehirn auch ein wenig, das so programmiert ist oder das so funktioniert, dass wir eben oft auf das Defizitäre achten, auf Mangel und auf das, was negativ ist. Man weiß ja aus der Beziehungsforschung zum Beispiel, für eine negative Begegnung oder für einen Streit, ja, für eine Auseinandersetzung, die sich negativ einprägt in einem Beziehungsleben, genau, so Faustformel, braucht man 5 positive Erfahrungen wieder und 5 positive Begegnungen. Das ist also ganz schön viel. Ja, und das liegt natürlich an unserem Gehirn, dass wir einfach so unglaublich darauf trainiert sind, dass sich Negatives einbrennt. Und auch dafür kann man eigentlich dankbar sein, weil das hat einen sehr großen Nutzen für uns. Ja, kennen wir alle. Das Kind fasst auf die heiße Herdplatte und weiß, ha, da packe ich nicht mehr drauf. Ja, oder mit der Steckdose, ja. In die Steckdose fasst man hoffentlich dann häufiger als einmal, damit man im Sinne von, damit man es dann auch überlebt. Ja, wenn man nämlich bei der Steckdose ist sogar so gefährlich, wenn man da einmal richtig reinfasst, kann es sogar lebensgefährlich sein. Aber man weiß es dann, der Schmerz brennt sich ein. Insofern könnte man selbst dafür dankbar sein, dass unser Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert. Und tatsächlich hat für mich die Dankbarkeit so etwas wie den, ja, das ist so für mich so etwas wie der Einstieg schlechthin in die Haltung der Einfachheit, weil wir, so wie es überall etwas Schönes gibt, so können wir eigentlich in jedem Moment für etwas dankbar sein. Und das kann etwas sein, das schon gewesen ist. Das heißt, Dankbarkeit bezieht sich auf unsere Vergangenheit oder überhaupt auf Vergangenheit. Dankbarkeit bezieht sich aber auch das, was gerade ist. Da kommen wir schon wieder in den gegenwärtigen Moment. Ja, ist ja auch so etwas wie eine sehr komplexe Einfachheit. Ich habe mal das Spiel gemacht für mich, dass ich mal wirklich mich hingesetzt habe und überlegt habe, was sind eigentlich komplexe Einfachheiten? Falls ich hier jemand ein bisschen mit Philosophie auskennt.
Komplexe Einfachheiten.
Ja, komplexe Einfachheiten. Ich spiele sehr gerne mit solchen Paradoxien auch, ja, weil am Ende des Tages ist die Einfachheit.
Einfache Komplexität.
Ja, genau, auch schön. Auch schön. Und es gibt in der Philosophie die Monadenlehre von Spinoza und Leibniz vor allen Dingen. Leibniz hat das nochmal dann weiterentwickelt. Und die Monaden, das sind sozusagen solche komplexen Einfachheiten, Singularitäten. Und Leibniz meinte, dass es unendlich viele davon gibt. Ja. Und die Unendlichkeit wäre zum Beispiel auch so etwas wie eine komplexe Einfachheit. Oder die Gegenwart. Also versuch doch mal, die Gegenwart ist ja eigentlich was sehr Einfaches, ne? Der gegenwärtige Moment. Aber versuch ihn mal zu fassen oder zu fassen zu bekommen. Es ist eine sehr komplexe Einfachheit, ja. So war es auch wie die Vorstellung von Gott ist letztlich sehr einfach. Es ist ja nur ein Wort, ja. Vier Buchstaben. Aber es ist eine sehr komplexe Einfachheit. Und so kann man sehr viele Dinge finden, die eigentlich komplexe Einfachheiten sind in unserem Leben. Und insofern, ja, der gegenwärtige Moment ist etwas. Und das Wichtigste für die Dankbarkeit, da waren wir ja noch, ich komme also jetzt wieder und nehme den roten Faden zur Dankbarkeit. Und das war eigentlich die wichtigste Erkenntnis für mich, dass die sich sogar auf die Zukunft bezieht. Und das findet man auch seltener und weniger in der Literatur zum Thema Demut und Dankbarkeit. Dass in der Regel bezieht man das auf das, was wir gerade haben. Also hast du ja auch die Frage gestellt, ne? Ich bin dankbar für das, was ich habe und für das, was bereits gut ist, ja. Aber ich bin eben auch dankbar und damit verstärke ich die Dankbarkeit enorm und auf eine sehr einfache Weise. Nämlich ich bin auch dankbar für das, was noch gut werden wird. Ich bin dankbar für das, was ich überhaupt noch erleben werden darf. Und ich bin dankbar für das, was noch alles kommen wird, ja. Und wenn diese Haltung, da merkt man schon, wenn die Haltung der Dankbarkeit sich auf die Vergangenheit bezieht, auf den gegenwärtigen Moment und dann auch noch auf die Zukunft, das ist ein sehr, sehr großer Raum, der da entsteht. Und der ist vielleicht auch wie so eine Art Schutzschild, den wir immer wieder aktivieren können und der eine wirklich massiv schöne Kraftquelle ist, aus der wir eigentlich immer schöpfen können. Und so habe ich eigentlich nur etwas, was zum Beispiel Marc Aurel als eine unermüdliche Quelle bezeichnet hat. Ja, es gibt eine Quelle in uns, die nie versiegt. Das ist ein berühmtes Zitat von ihm. Und so habe ich das eigentlich jetzt ein bisschen in das Gewand der Dankbarkeit gehüllt und das ein bisschen greifbarer gemacht, was Marc Aurel eigentlich immer nur diese Quelle bezeichnet, die nie versiegt. Was ist das denn genau? Und das kann zum Beispiel diese Dankbarkeit sein, ja, die eigentlich in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft immer für uns anzapfbar ist.
Und zuletzt hat Professor Völkel im Gespräch gesagt, wenn du in dem Moment, wo du dankbar bist, kannst du nicht unglücklich sein. Das fand ich
ja. Ah, oh, das gefällt mir.
Auch sehr schön. Die beiden Zustände sind unvereinbar.
Ja, ich kann aber in dem Moment, in dem ich glücklich bin, kann ich undankbar sein. Also umgekehrt geht's.
Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Dessen bewusst zu sein ist auch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht, ich greife den nächsten Punkt, die Klarheit, einfache Klarheit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Klarheit benötigt Mut zur Komplexität und die Akzeptanz von Unwissenheit.
Ja, ja. Und mir war natürlich völlig klar, als ich das Buch geschrieben habe und als wir dann auch den Titel hatten, es war auch mal im Spiel am Anfang die Kraft der Leichtigkeit, ja. Das würde dann noch klarer in die Richtung gehen, der, sage ich mal, Ratgeberliteratur. Wir haben aber ganz bewusst die Einfachheit genommen. Und mir war völlig klar, dass natürlich Menschen, gerade auch so meine Kolleginnen und Kollegen aus meiner Branche, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen kritisch nachfragen werden und auch ein bisschen kritisch dahinschauen werden. Jetzt kommt hier der Philosoph, jetzt kommt der Jörg hier mit der Einfachheit um die Ecke. Was soll das denn jetzt sein? Das ist doch alles komplex, ne? Das ist der erste Impuls, den ich oft höre. Aber die Welt und das Leben sind doch so komplex. Und das ist ja auch etwas, was in einigen Kapiteln vorkommt. Zum Beispiel gibt es einen Glaubenssatz in meinem Leben, den ich mit 16 ungefähr mal aufgegriffen habe und der mich viele Jahre verfolgt hat oder begleitet hat, nämlich Life is simple but not easy. Ja, ich komme gleich auch nochmal zu der einfachen Klarheit. Und mit diesem Glaubenssatz bin ich sehr lange durch die Welt gelaufen, ungefähr 20 Jahre oder noch länger sogar. Und der war die Wirkung dieses Glaubenssatzes, Life is simple but not easy, ja, der hat seine Funktion erfüllt, aber er hat mir auch ein paar Beschränkungen gesetzt, ja, weil ich war ja irgendwo innerlich davon überzeugt, das Leben ist irgendwo simpel, ja, also einfach im Sinne von simpel, aber es ist eben nicht einfach im Sinne von leicht. Das heißt, irgendwo bin ich mit der Brille durch die Welt gelaufen und durch mein Leben, alles ist irgendwo ein bisschen schwer und statt einfach zu sein, es ist simpel. Und das hat natürlich eine enorme Auswirkung auf das, was wir erleben und vor allen Dingen, wie wir das dann erleben, also auf das Gefühl, das wir dann dabei haben. Und ich habe diesen Glaubenssatz zum Beispiel jetzt auch beim Schreiben für mich durchschaut, thematisiere das auch im Buch und bin, indem ich das durchschaut habe, für mich zu einer einfachen Klarheit gekommen. Und das meine ich mit einfacher Klarheit, dass wir etwas erkennen, ja, und dass wir da zwar dann nicht alles wissen, sondern es geht eben auch um den Mut zur Komplexität, weil ich merke, ha, das Leben ist ein bisschen komplexer als ein Glaubenssatz, ja. Und es gibt ja auch sozusagen den Versuch, und das hilft uns ja auch häufig, dass wir versuchen, mit Glaubenssätzen unser Leben einfacher zu machen. Aber den Mut zu behalten, zu sagen, ich habe zwar jetzt dieses Gerüst hier, diese Glaubenssätze, mit denen kann ich auch gut arbeiten, die helfen mir, dafür sind sie nützlich, aber auch immer wieder den Mut zu haben, darüber hinaus zu schauen. Es gibt noch mehr. Mein Leben und mein Glauben ist komplexer als das, ja. Und es gibt immer noch Dinge, die ich nicht weiß. Das ist für mich fundamental etwas, was zur Haltung der Einfachheit dazugehört, weil wir dann immer noch diesen Raum haben und uns selber zulassen, Klarheit zu schaffen, ohne zu erwarten, dass wir irgendwann mal 100% Klarheit erlangen. Das wäre sozusagen in dem, was ich meine, gar nicht möglich. Sonst gäbe es ja auch keinen Raum mehr für Nichtwissen.
Die Glaubenssätze sind ja vorteilhaft, weil sie als Heuristik in unser Leben ein bisschen vereinfachen. Würdest du jetzt den Glaubenssatz anders formulieren?
Ja, auf jeden Fall.
Wie würde jetzt der klingen?
Ich habe mehrere Sachen für mich ausprobiert. Also ich habe zum Beispiel den einfach mal umgedreht und umgekehrt. Life is easy and not simple, ja, so in die Richtung. Aber für mich wäre heute der Glaubenssatz auf jeden Fall eher in die Richtung, so passt er für mich am ehesten, life is complex and sometimes easy, ja, so in die Richtung. Das würde für mich heute meine Haltung eher beschreiben.
Ich würde dir jetzt meine Haltung vielleicht erläutern. Die geht, und da bin ich sehr gespannt, was du als Philosoph da drauf sagst. Leben ist Leiden. Die einzige Möglichkeit, das Leiden zu überwinden, ist Handeln.
Okay. Vom Leben über das Handeln können wir, oder vom Leiden über das Handeln können wir das Leiden überwinden. Und was kommt dann? Und das finde ich dann das Spannende an deinem Satz oder an deinem Ansatz gerade, dass du das offen lässt. Ja. Das heißt, es ist irgendwo eine negative Annäherung an das. Du sagst erstmal ganz klar, Leben ist Leiden, klar, so. Und dann können wir es aber übers Handeln überwinden. Du sagst aber nicht, was dann kommt. Weil ich würde jetzt mal 100%...
Man könnte ja formulieren, dass Glück ist Abwesenheit vom Leiden. Ja.
Ja. Da sind wir einerseits im Buddhismus zum Beispiel oder auch bei Epikur. Der hat das so gesagt. Ich bin auch ein großer Fan von Epikur und auch die Einfachheit, das einfache Leben. Da habe ich mich natürlich auch sehr stark von Epikur und seiner Gartenschule inspirieren lassen. Insofern ja, Glück als die Abwesenheit von Schmerz. Das ist eine große Freiheit, wenn man dafür dann noch dankbar sein kann oder wenn man das dann noch mit Lebensfreude füllen kann. Das war ja letztlich das Ziel von Epikur, dass es nicht einfach nur bei der Abwesenheit von Schmerz oder von Leiden bleibt, sondern dass wir darüber auch noch Lebensfreude gewinnen können und empfinden können. Genau, also die Maximierung der Lust oder der Freude, so würde er das bezeichnen. Insofern Ist mir sehr nah, dieser Ansatz, ja. Und das ist mir auch wichtig, dass deswegen finde ich auch die Einfachheit besser als die Leichtigkeit. Ja, ich habe, glaube ich, an einer Stelle schreibe ich als Motto des Buches: ja. Einfachheit ist der Weg, Leichtigkeit das Ziel. Weil nur Leichtigkeit gibt es nicht. Ich bin schon sehr d'accord, dass das Leben komplex ist und vor allen Dingen, dass Leiden einfach dazugehört. Ohne Schmerz lernen wir auch nicht. Wie gesagt, evolutionär kann man das schon erklären, warum unser Gehirn Schmerz braucht und wir. Und Leiden ist auch etwas, was uns trägt. Und was ich am Leiden vor allen Dingen mehr als vorteilhaft finde, das ist etwas, was uns verbindet. Das heißt, das ist etwas Grundmenschliches, was uns aber gleichzeitig öffnet für alle anderen Lebewesen in diesem Universum, weil es gibt kein Leben ohne Leiden, so wie du es eigentlich gerade eben schön gesagt hast. Und gleichzeitig verbindet uns das ja mit allen anderen Lebewesen um uns herum. Und da liegt auch die große Stärke, finde ich. Und das macht die Einfachheit in ihrer Komplexität auch, finde ich, so anwendbar, dass wir erkennen, oh, wir sind gar nicht nur in der Freude miteinander verbunden, wenn wir gemeinsam lachen oder gemeinsam etwas Schönes, Positives, Angenehmes empfinden, sondern wir sind auch im Leiden miteinander verbunden. Etwas, womit ja die christliche Religion auch ein Grundbestandteil ihrer Lehre eigentlich ausgetragen hat, ja.
Was für mich absolut neu war, dass du einfach der Sehnsucht folgen empfiehlst und sagst, dass Sehnsucht ist die Brücke zu unserer inneren Tiefe. Das ist ja auch sehr schön gesagt und sehr philosophisch. Kannst du bitte die Sehnsucht als kraftvolle Energie, die du aufzeigst, erklären?
Ja, genau. Also ganz konkretes Beispiel hatte ich auch gerade wieder. Es passiert mir manchmal, dass ich irgendwie merke, ich will mehr, als ich umsetzen kann. Ja, ich habe mehr Wünsche, ich habe mehr Ziele, meine To-Do-Liste ist größer als das, was ich eigentlich umsetzen kann. Und dann merke ich, wow, ich will eigentlich viel, viel mehr, als ich schaffen kann, zumindest in diesem Moment, als ich in diesem Moment schaffen kann. Das wäre ein Beispiel dafür. Und statt hinzugehen und zu sagen, ach Jörg, du bist schlecht organisiert, du willst einfach zu viel, mäßige dich mal, ja, guck, dass du weniger machst oder weniger willst. Nein. Das ist eine Möglichkeit, weniger ist mehr, ja. Aber die andere Möglichkeit ist zu sagen, schau dir das doch mal genau an. Das ist doch super. Und was steckt eigentlich dahinter? Wenn du mal tiefer schaust, dahinter steckt eine Sehnsucht, dahinter steckt eine Ambition, dahinter steckt das, was dir wichtig ist. Daran siehst du, wohin du eigentlich willst. Auch wenn du im Moment jetzt vielleicht gerade jetzt zu viel willst, ja. Aber daran sehe ich ja, wohin ich will. Das Gleiche betrifft zum Beispiel Neid. Wenn wir merken, jemand ist auf uns neidisch oder wir merken, oh, wir gucken rechts und links oder wir sehen, wir vergleichen uns und sehen, ah, hier kommt gerade ein bisschen Neid auf. Warum hat er oder sie genau das schon erreicht? Warum habe ich das noch nicht erreicht in die Richtung? Das ist ja auch, könnten wir verurteilen, können wir sagen, oh, eine negative Emotion, ein negativer Zug von mir, vielleicht sogar ein negativer Charakterzug, oh Gott. Wir können aber auch umgekehrt hingehen und sagen, was erkenne ich gerade über mich? Was zeigt mir eigentlich dieser Neid gerade? Der zeigt mir, wo ich hin will, was mir wichtig ist und was ich begehre im Sinne von, wonach ich mich sehne. Und das ist natürlich, sage ich mal, in der tiefen Psychologie ein ganz normaler Ansatz, jetzt bei C.G. Jung zum Beispiel, dass hinter vielem in uns in der Tiefe noch die Sehnsucht steckt. Und so habe ich mir auch jetzt für dieses Buch in einem Kapitel gedacht, dass ich diesen Aspekt auf jeden Fall als eine philosophische Einsicht aufgreife, weil ich es enorm wichtig finde. Natürlich, wenn ich merke, ich will gerade zu viel oder ich habe mir zu viel vorgenommen, dann ziehe ich das nicht einfach bis zum Schluss durch. Nein, ich gehe dann natürlich hin und sage, okay, was hat jetzt Prio, was ist am wichtigsten und dann versuche ich in kleinen Schritten, mich meinen Zielen zu nähern und sortiere auch was aus. Ja, das ist einmal die praktische Seite, aber die andere Seite ist, dass ich in die Sehnsucht reingehe und dass ich merke, ja, und das ist die Kraft, die mich trägt, das ist eine Kraft, die mich auch antreibt und diese Sehnsucht auch immer wieder zu nutzen. Ja, und eine Sehnsucht kann ja zum Beispiel auch klassischerweise etwas sein, das zu etwas Transzendentem strebt. Ja, zum Beispiel nach Unendlichkeit. Die werde ich ja mit meinem Körper in dieser Identitätsform, in der ich gerade bin, niemals komplett erreichen können, diese Unendlichkeit. Wobei ich da gerade ganz viele tolle, interessante Erfahrungen mache. Ich habe ein Buch für Kinder geschrieben, Was kommt hinter dem Universum? Und da geht es um die Unendlichkeit, um die verschiedenen Facetten der Unendlichkeit. Und ich merke tatsächlich in all meinen Gesprächen, die ich seitdem führe, mit Kindern und Erwachsenen, dass Kinder eigentlich gerade so im Alter zwischen 5 und 7, 8, dass die im Bewusstsein der Unendlichkeit leben. Weil, bei ihnen ist das Bewusstsein der Endlichkeit noch gar nicht so stark ausgeprägt, ja. Die wissen zwar, es gibt den Tod irgendwie, ja, aber das Bewusstsein,
so weit weg,
dass sie endlich sind, ist so weit weg, dass für sie eigentlich diese Unendlichkeit was völlig Natürliches, Normales ist. Und das finde ich faszinierend. Deswegen kann man mit denen auch so gut darüber philosophieren, über die Unendlichkeit, über das Universum. Deswegen fasziniert das auch so, die auch, das auch so, schwarze Löcher und was, wie groß ist eigentlich unendlich und was heißt das zu expandieren und kriegen wir das mit vielleicht und so weiter und so fort. Hingegen bei Erwachsenen stelle ich ganz häufig gerade fest, seit diesem Buch, dass die Angst haben. Wenn ich mit diesem Thema Unendlichkeit komme, dann merke ich manchmal so eine Abwehr und oh nee, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Das macht mir gerade Angst oder Grenzenlosigkeit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir nicht vorstellen. Und da merke ich, oh, das ist sehr schade, weil in unserem Bezug zur Unendlichkeit steckt auch unsere Sehnsucht. Und das ist eine sehr, 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 sehr wesentliche und wichtige Lebenskraft in uns, dass wir es auch lernen, dieser Sehnsucht zu folgen. Und zwar in unserem Fühlen, aber auch in unserem Denken. Ja.
Jörg, die Studien zeigen ja eindeutig, dass die Beziehungen, die Liebe, Sehnsucht, die man gemeinsam mit jemandem verbinden lässt, einfach etwas Besonderes für unser Glückempfinden darstellen. Deswegen dein Kapitel einfach mehr Liebe für mich absolut nachvollziehbar war. Was denkst du drüber?
Ja, da gehe ich ganz radikal davon aus, dass wir schon alle miteinander verbunden sind. Also statt irgendwie davon ausgehen, dass wir erstmal in Verbindung treten müssen oder uns verändern oder in irgendeiner Weise beeinflussen müssen, was ja auch passiert. Wir beeinflussen uns gegenseitig im Leben, im Zusammenarbeiten. Aber gehe ich erstmal ganz radikal davon aus, und das ist auch die philosophische Einsicht, dass unsere Herzen miteinander verbunden sind. Und zwar automatisch, so wie es ein vegetatives Nervensystem gibt, ja, das unbewusst und ohne unser Zutun funktioniert, ohne dass wir es aktiv beeinflussen könnten oder steuern könnten sogar, so sind wir auch miteinander verbunden. Und da habe ich tatsächlich auch zwei Studien, auf die ich eingehe. Ich meine, wir alle kennen die The Grant Study, also diese lebenslange Studie von der Harvard University. Harvard. Ja, da werden ja Menschen, genau, Harvard, über Generationen hinweg werden dort Menschen befragt. Und tatsächlich alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass das, was für unser Glück und unsere Zufriedenheit am allerwichtigsten ist im Leben, das ist die Qualität unserer Beziehungen. Und ich wollte das nochmal durch Erfahrung etwas sättigen. Und zwar, wie können wir das denn bei uns ganz alltäglich verankern? Weil das eine ist ja das zu wissen, okay, Beziehungen sind am wichtigsten, also die Qualität der Beziehungen für unsere Lebensqualität und für unser Wohlbefinden, das ist das eine. Wir handeln ja nicht immer danach und wir haben auch nicht die Zeit, um uns immer und überall um unsere Beziehungen zu kümmern. Ja, das ist gar nicht möglich. Man muss also einen Mittelweg finden, wie wir das nicht aus dem Auge verlieren und gleichzeitig aber vielleicht das in unser Bewusstsein noch mehr integrieren können. Und da bin ich auf zwei Studien gestoßen. Und zwar einmal ist es eine Studie, da laufen auf einer Leinwand, also in einem Film, tun zwei Schauspieler, und zwar Schauspieler, die niemand kennt, ja, so unbekannte Schauspieler, die halten ihre Hände in eiskaltes Wasser. Und während dieser Studie hat man eben Menschen vor diesen Film gesetzt und die haben beobachtet und zugeschaut, wie diese Schauspieler ihre Hände in eiskaltes Wasser tauchen. Und man hat dann bei den Menschen, bei den zuschauenden Menschen festgestellt, dass auch deren Körpertemperatur ein wenig gesunken ist, und zwar in den Händen. Ja, das heißt, offenbar gibt es das Mitfühlen, das empathische Mitfühlen, und das war dann auch sozusagen eine der Thesen der Forschenden, dass sie daraus geschlossen haben, wir haben in der Evolution offenbar gelernt, mitzufühlen mit anderen, sonst könnten wir ja gar nicht den anderen verstehen und gar nicht zu einer Übereinstimmung kommen. Ja? Und die zweite Studie, die finde ich fast noch spannender ist, da hat man Menschen beobachtet, die gemeinsam ein Tanztheaterstück angeschaut haben. Und da hat man eben festgestellt, und es war ein sehr großer Raum, dass sich die Herz- und Pulsfrequenz der Zuschauenden im Raum, auch die kannten sich nicht, ja, dass die sich angeglichen haben. Und das finde ich sehr erstaunlich. Und es wird sicherlich noch mehr Forschung dazu gemacht werden müssen, aber die Erkenntnis, dass sobald wir in einem Raum sind oder sobald wir das Gleiche erleben, dass sich dann unsere Körper und sogar bis hin zu Herz- und Pulsfrequenz, dass die sich aneinander angleichen. Das deutet eventuell schon darauf hin, dass wir miteinander verbunden sind, ohne dass wir es merken. Deswegen habe ich als diese philosophische Einsicht formuliert, unsere Herzen verbinden sich automatisch miteinander, das passiert. Und um dann noch sozusagen dem Ganzen noch eine Prise Schönheit zu geben, gibt es ein sehr, sehr schönes Gedicht von Rumi. Ich kann es vielleicht mal ganz kurz aus dem Kapitel vorlesen. Du hast ja eben schon gesagt, 7, eine deiner Lieblingszahlen. Und das Gedicht geht so. Man sagt, die Liebe öffnet eine Tür von einem Herzen zum anderen. Doch wo es keine Mauer gibt, wo soll dann eine Türe sein? Und aus dieser mystischen Tradition kann man tatsächlich sehr viel schöpfen, sehr viel Weisheit. Nämlich, wir empfinden das auch manchmal so, dass wir irgendwelche Blockaden haben oder dass irgendetwas zwischen uns und anderen Menschen steht. Und das ist ja auch keine Einbildung. Aber für sich selbst zu erkennen und zu wissen, dass eigentlich unser Herz, also das, was sich mit anderen Menschen verbindet, dass das eigentlich immer mit allem verbunden ist, mit anderen Menschen, und dass es da eigentlich gar keine Tür gibt, die wir aufmachen müssten.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Lieber Jörg, vielleicht noch zu einem der am stärksten resonierenden Punkten bei mir, dein Punkt 8, einfach das Glück in die eigene Hand nehmen und somit sich aus der Opferhaltung herauslösen und ins Handeln zu kommen. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Und du sagst, Glück ist keine externe Gegebenheit, sondern eine Fähigkeit, die wir selbst entwickeln können.
Ich bin ja seit über 8 Jahren unter anderem für die School of Life unterwegs und dort auch als Dozent und Speaker und habe dort auch angefangen als Beziehungscoach vor 8 Jahren. Das war eigentlich gar nicht geplant in meinem Lebenslauf. Ich bin ja eben promovierter Philosoph, ja, und bin da eigentlich eher so reingerutscht. Ich hatte mit denen gesprochen, was könnten wir tun, wie können wir zusammenkommen. Die School of Life hatte gerade in Berlin eröffnet vor 7, 8 Jahren und kommt ja ursprünglich aus London. Alain de Botton hat sie dort gegründet. Und als wir dann so sprachen, meinte dann der Geschäftsführer, könntest du dir denn vorstellen, das Thema Liebe und Partnerschaft und Beziehung zu übernehmen? Und ich hatte ja mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Und ich habe dann überlegt, ja, also Platon und Eros, klar, kann man auch aus der Philosophie sehr viel holen. Aber ich habe dann zugesagt und das Experiment bestand dann vielmehr darin, dass wir wirklich sehr, sehr vieles aus der Psychologie uns genommen haben, aus der Bindungstheorie und wirklich sehr, sehr tief in die wissenschaftlichen Bereiche der Liebe einfach eingedrungen sind. Und da eben habe ich mit ganz vielen Paaren eben zusammengearbeitet, mit Singles, die verstehen wollen, warum sie sich immer in eine Person verlieben und unglücklich werden und immer in dieselbe oder eine ähnliche Person, ja. Und
warum?
Da habe ich, ja, warum?
Was war der Grund? Warum verlieben sie sich immer in die falschen Muster?
Ja, unter anderem natürlich aufgrund unserer Prägung, weil wir alle von unseren Eltern und von den Menschen, mit denen wir aufwachsen, geprägt werden und weil wir in der Regel etwas Vertrautes suchen. Und vertraut klingt erstmal gut, Vertrautheit, ja, bedeutet aber auch, dass wir nicht nur das Glück, das wir erlebt haben und die positiven Erfahrungen wiederholen wollen, also die uns vertraut sind, sondern auch die schmerzvollen und schmerzhaften Erfahrungen. Und wenn man das dann ziemlich zuspitzt, könnte man sogar sagen, dass der Grund, warum wir manchmal nicht zusammenpassen in der Liebe, ist, dass wir nicht auf die Art und Weise leiden können, wie wir es gelernt haben, wie es uns vertraut ist. Ja? Wir nehmen normalerweise die andere Seite und sagen, mit dir bin ich nicht glücklich. Ja? Aber mit dir bin ich nicht glücklich heißt gleichzeitig auch, mit dir kann ich nicht so leiden, wie ich das brauche zu leiden. Ja? Und natürlich nehmen wir nicht nur positive Prägungen mit, sondern auch negative. Und manche sind vielleicht dann auch so negativ, dass sie uns übermäßig leiden lassen. Und das alles zu durchschauen, das gehört zur Liebe dazu. Und so wie wir, das habe ich mal Eva Jäger gefragt, das ist eine sage ich mal, führende Ikone der Psychotherapie. Ich glaube, sie ist jetzt mittlerweile, müsste sie 87 oder 88 sein. Ich habe sie jetzt länger nicht mehr gehört. Aber als wir zuletzt gesprochen haben, vor 2, 3 Jahren, hat sie noch praktiziert, auch in Berlin. Und ihr habe ich mal die Frage gestellt, was ist wichtiger, dass wir den Partner beeinflussen und verändern, ja, oder dass wir den Partner so akzeptieren, wie er ist? Und daraufhin meinte sie ganz klar, es ist wichtiger, dass wir den Partner erstmal so akzeptieren, wie er ist. Ja? Nicht jetzt im romantischen Sinne, ja, dass der perfekte Partner ist und es ist alles super so, wie es ist. So ist es nicht gemeint, sondern eher akzeptieren erstmal, wie diese Person sich verhält, wie sie diese Person fühlt, wie diese Person auch geprägt wurde von früher, ja. Und dass es erstmal in Ordnung ist, so wie dieser Mensch ist. Aber das Gleiche gilt ja für uns auch. Und so ist das eben auch gemeint. So kam auch dieser Satz aus dem Kapitel, aus dieser philosophischen Einsicht, das Glück selbst in die Hand nehmen. Weil wenn wir merken, oh, wir sind nicht dafür verantwortlich, eine andere Person glücklich zu machen oder eine andere Person zu verändern, ja, gerade in der Liebe auch nicht, dann gilt das ja umgekehrt genauso. Dann können wir ja auch nicht erwarten, dass eine andere Person und schon gar nicht die eine Person unseres Lebens, ja, die würden wir ja völlig damit überfrachten, dass die verantwortlich ist dafür, uns glücklich zu machen, uns ein Wohlbefinden zu bescheren oder grundsätzlich die Verantwortung überhaupt dafür trägt, dass wir ein gutes Leben führen, ja. Sondern wahre Liebe, wenn man das dann so will, das ist eben einerseits die Akzeptanz, wie eine Person ist, und das andere aber auch, dass erstmal jeder für sich selbst die Verantwortung übernimmt. Und dann ist natürlich schön, wenn es auch noch romantische Gefühle gibt und wenn man damit auch spielen kann und wenn man sozusagen sich gegenseitig Zuneigung, Liebe schenken kann. Aber das ist etwas anderes, ob ich das aus einer Position und Haltung mache, in der ich mich erstmal im besten Sinne autonom fühle und für mein Glück selbst verantwortlich, ja, dann kann ich ja einer Person in der Liebe viel freier gegenübertreten, als wenn ich irgendwo versteckte, am besten noch versteckte Erwartungen habe, ja, aber du bist ja daran schuld, dass ich mich nicht gut fühle oder du bist dafür verantwortlich, dass mir jetzt das und das fehlt, ja, oder dass ich das und das nicht bekomme. Das wird immer zu Komplikationen führen und die Liebe ganz sicher nicht einfacher machen.
Esther Perel sagt auch, dass wir so viele Rollen einem Partner zuschreiben und versuchen, in allen diesen Rollen den perfekten Partner zu bekommen, was dazu führt, dass wir eigentlich permanent unglücklich sind, weil diese Enttäuschung unserer Erwartung gar nicht ankommt, sondern einfach in der Schuldzuweisung landet.
Ja. Ja, weil der Partner, je mehr Rollen wir ihm zuschreiben und in denen er bitte perfekt performen soll, ja, je mehr wird der Partner versagen in unseren Augen. Und genau. Und es gibt da noch das andere Problem auch, das hat Esther Perel auch mal an einer Stelle gesagt, das nennt man das Amtsinhaberproblem. Dadurch, dass wir dem Partner überhaupt Rollen zuschreiben, reduzieren wir ihn auch auf ganz bestimmte Aspekte. Ja, und Amtsinhaberproblem sagt es schon, wir sehen da nur noch diese eine Funktion dieser Person und nicht mehr die vielfältige Persönlichkeit, die es eben auch noch gibt, die dahinter steht, jenseits von diesen Rollen, die wir ihnen zuschreiben oder von diesem Amt, das diese Person eben innehat. Und das, wenn das Amt stimmt mit der Art und Weise, wie sich ein Mensch sieht und wie er gerne lebt, ist das ein Glück, ja. Aber wenn das eben nicht ganz übereinstimmt, ein Mensch hat eben immer noch mehr an Persönlichkeit und an Kraft, als wir dann ihm zuschreiben können. Und das würde eben bedeuten, dass Imagination ein ganz, ganz wesentlicher Baustein von Liebe ist. Ja, also fähig zu sein, immer noch mehr zu sehen, was hinter dieser Person steht und was diese Person auch noch ist, außer diesen Rollen und diesen Funktionen, die wir ihnen zuschreiben, ist übrigens nicht nur in der Liebe wichtig, auch in der beruflichen Zusammenarbeit. Ja.
Und als Philosoph, der jetzt auch die Übernahme der Verantwortung und alles in eigene Hand zu nehmen, wie siehst du den freien Willen? Bist du bei Deterministen oder Kompatibilisten zu finden? Und wie schätzt du deine Position ein?
Oh ja, da bin ich gespannt. Da müssten wir jetzt natürlich einen Experten genau für dieses Thema befragen. Also ich habe ja eben schon meinen Glaubenssatz erwähnt, den ich lange hatte, nämlich Life is simple but not easy. Und ich war wirklich sehr, sehr lange ein Determinist. Das hat damit sehr gut übereingestimmt und zusammengepasst. Ja, wenn das Leben simpel ist, ja, wenn ich daran wirklich glaube, dann gehe ich auch davon aus, dass die Willensfreiheit relativ einfach ist und dass letztlich eigentlich das Biologische uns ziemlich steuert. Ich habe mich da aber gewandelt, weil ich dann doch aus eigener Erfahrung, ob das jetzt aus Meditationserfahrung stammt zum Beispiel, aber auch längeres Nachdenken darüber und dadurch, dass ich den Glaubenssatz verabschiedet habe, dass das Leben eben doch etwas komplexer ist und dass Leichtigkeit ein großer Bestandteil ist und dass es eben existenziell doch etwas mehr gibt, das unseren Willen bedingt. Und ich bin da ganz auf der Seite von Peter Beery. Ja, kann man auch nachschlagen. Und zwar bin ich ein Kompatibilist. Ja, also ich würde sagen, ja, auf der einen Seite, ein freier Wille bedeutet nicht, dass er voraussetzungsfrei ist. Also natürlich gibt es Voraussetzungen, die diesen freien Willen überhaupt erst ermöglichen. Zum Beispiel ein Körper, zum Beispiel evolutionäre Entwicklung, zum Beispiel gesellschaftliches Framing, wenn man so will. Also ja, soziales Umfeld. Also es gibt immer etwas, worin dieser freie Wille stattfindet und der ihn auch bedingt. Also es gibt keinen uneingeschränkten freien Willen. Das gibt's eben nicht. Aber gleichzeitig ist dieser Wille dann doch frei. Und daran glaube ich ganz fest und ganz stark. Das hat für mich auch was mit Existenzialismus zu tun. Also ich kann theoretisch in jedem Moment neu entscheiden und mich auch umentscheiden. Es gibt natürlich Themen, da spielt die Verantwortung eine große Rolle. Ja, wenn ich Kinder habe, dann habe ich übernehme ich die Verantwortung dafür. Da kann ich jetzt nicht im nächsten Moment, also könnte ich natürlich sagen, nee, ich will die Kinder nicht mehr haben und ich mache jetzt was ganz anderes in meinem Leben.
Einige machen das.
Eben, genau. Ja. Genau, aber auch das ist ja dann sozusagen Freiheit zu sagen, ich mache es nicht, also ich verlasse die Kinder nicht, sondern ich übernehme Verantwortung. Also das widerspricht sich ja gar nicht. Und das ist eben ja das Interessante, dass ich letztlich aber in jedem Moment neu entscheiden kann, neue Entscheidungen treffen kann. Also bestes Beispiel wäre die Ampelkoalition. Natürlich hätten die sich dann eben dafür entschieden haben, sich nicht zu verstehen, hätten sie die Freiheit gehabt, sich zu verstehen und ihren Horizont zu verändern, neue Perspektiven einzunehmen und einen besseren Abschluss zu finden.
Da haben wir aber über Ideologiefreiheit gesprochen und in der Ampelkoalition war alles da außer Ideologiefreiheit. Ja, das ist
ja.
Ja. Da muss man in der Politik damit auch leben, dass die ihre eigenen Interessensgruppen bedienen, sonst fühlen sie sich alle verraten. Ja, das. Und ja. Was mir aus der Perspektive der Selbstverantwortung sehr geholfen hat, und du hast über die Leichtigkeit und Wahl und freien Willen berichtet, mir hat der Grundsatz so die Augen geöffnet vor Jahren, easy choices, hard life, hard choices, easy life. Und du sagst auch, man sollte einfach manchmal anfangen, ja, einfach mal machen. Und das ist, glaube ich, für viele Leute ganz schwierig, nicht nur den ersten Schritt zu machen, wofür man die Motivation vielleicht noch findet. Deswegen scheitern so viele Neujahresvorsätze. Aber dann dran zu bleiben, auch durch den Schmerz zu gehen und posttraumatisches Wachstum zu erleben, das ist da, glaube ich, wo viele Menschen versagen.
Ja. Ja, posttraumatisches Wachstum, glaube ich, ist ein wichtiges Stichwort, weil es wirklich ja bedeutet, dass wir etwas anders machen und zwar kontinuierlich anders machen, als wir es eben gewohnt sind oder als es uns vertraut ist. Und das ist immer so eine Übergangsphase, die erstmal ungewohnt ist und die bedeutet, dass wir Unsicherheit zulassen müssen. Eine Form von Ungewissheit. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen einfach Angst macht, ja. Und was auch dann dieses berühmte Verlassen der Komfortzone so schwierig macht. Es ist vielleicht gar nicht immer der Schmerz oder der Widerstand auch, aber es ist vor allen Dingen dieses Aushalten der Unsicherheit dann auch, ja. Wird es gelingen? Ist das der richtige Weg? Also auch Zweifel, ja. Werde ich an mein Ziel kommen oder ist es dann wirklich besser als vorher? Also das auszuhalten, ja, würde ich sagen, hat auf der anderen Seite aber großes Potenzial und ist vielleicht gerade in den Krisenzeiten, in denen wir leben, darf nicht unterschätzt werden, was Mut zur Unsicherheit bedeutet, also auch Mut zur Angst. Da gebe ich aktuell sehr, sehr viele Impulse. Ich kriege von Unternehmen viele Anfragen seit ein paar Jahren, jetzt eigentlich seit Corona. Das Thema Mut zur Selbsterkenntnis und auch Mut zur Angst ist etwas, was gerade nicht nur Privatmenschen umtreibt, sondern offenbar auch viele Unternehmen, die das jetzt explizit auch mit ihren Mitarbeitenden üben wollen, wie man diese persönliche Ebene, Mut zur Angst, Mut zur Unsicherheit, wie man das ein bisschen mehr auch in die Zusammenarbeit oder zumindest in die Persönlichkeit des Einzelnen, wie man das Potenzial, das darin steckt, noch mehr entfalten und nutzbar machen kann.
Ich fand dein Zitat sehr, sehr genial. Mut und Angst gehen Hand in Hand, denn Mut bedeutet nie die Abwesenheit von Angst, sondern die Fähigkeit, sie zu überwinden.
Ja. Deswegen, also, so wie wir eben gesagt haben, Glück ist die Abwesenheit von Schmerz. Das ist eine schöne Definition, die stimmt auch. Aber die hohe Kunst besteht natürlich darin, glücklich zu sein mit Schmerz oder glücklich zu sein mit Einschränkungen. Und das weiß man ja auch aus der Forschung, aus Studien, dass Menschen, die zum Beispiel einen existenziellen Unfall erlebt haben, also einen Unfall oder eben in dem Sinne ein Trauma oder eine Krise, die ihr Leben völlig verändert hat, zum Beispiel sitzen sie dann im Rollstuhl oder haben eine andere große Einschränkung danach, nach diesem Unfall, dass sich das Zufriedenheitslevel wieder mehr oder weniger anpasst. Ja. Also das ist erstmal ein totales Tief, durch das man geht, nach so einem existenziellen Schicksalsschlag, nenne ich es jetzt einfach mal. Und gleichzeitig ist unsere Psyche so gebaut, dass sich der Zufriedenheitslevel wieder anpasst, ungefähr wie auf dem Niveau vorher. Und das ist doch sehr, sehr erstaunlich. Und das können wir doch alle uns zunutze machen. Wir brauchen ja keinen Schicksalsschlag, um das für uns dann zu nutzen, sondern wir können diese Fähigkeit, die wir haben, ja, dass wir erstmal auch mit Einschränkungen oder mit einer neuen Einfachheit, also einer Haltung, die vielleicht sich anders anfühlt, dass wir mit der erstmal einfach durch unser Leben gehen können, dass wir Angst aushalten können und erst übers Aushalten und indem wir einen positiven Zugang finden, auch zu dieser Angst, nämlich das heißt, die Ambivalenz zu sehen, die ist einerseits schlecht, sie blockiert mich oder andererseits aber auch schützt sie mich und sie ist vor allen Dingen eine Energiequelle. Ja, Angst gibt uns Kraft, weil das ist Kraft zum Handeln, wenn man so will, die in der Angst steckt. Und sich mit der auseinanderzusetzen, das hilft uns dann auch, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Insofern, ja, easy choices, hard life. Hard choices, easy life ist was dran. Das bedeutet aber, dass man diese Mut zur Angst wirklich umsetzt und dann auch ans Eingemachte geht, weil man sonst keine hard choices machen kann, wenn man sozusagen Ängste und Unsicherheit ignoriert und einfach nur Prinzipien befolgt.
Ich glaube, ist auch die Frage, worauf man die Aufmerksamkeit lenkt. Viele lenken Aufmerksamkeit auf die Angstreduzierung. Ich versuche die Aufmerksamkeit auf die Muterhöhung zu lenken, so wie in der Verhaltenstherapie es durch Exposure der Angst sozusagen der Mut aufgebaut wird und nicht die Angst reduziert. Und ja, das, was mir immer geholfen hat, sich mit diesen schwierigen Situationen auseinanderzusetzen und die Themen aufzugreifen. Und das, was du erwähnt hast, dass auch die Rückschläge habituiert werden, das ist eine Habituation. Ich meine, die Evolution hatte zum Zweck das Überleben. Ich habe deswegen gewöhnen wir uns auch an wirklich sehr schlechte Umstände relativ schnell. Das Gleiche gilt aber auch für die guten Umstände. Deswegen macht ein neues schönes Haus oder ein neues schönes Auto nur eine begrenzte Zeit euphorisch. Irgendwann wird auch das weghabituiert und dann bist du bei deiner Homöostase, weißt du, du irgendwo pendelst wieder da ein, wenn du davor unglücklich warst, kaufst du ein Auto, bist du super glücklich, wenn du den Motor hörst und dann irgendwann fällt es wieder auf das alte Niveau.
Ja. Und dann müsste es dann steigern. Es müsste dann eine Yacht sein oder es müsste ein Privatjet sein, damit man dieses Gefühl von dem Auto nochmal steigern kann. Aber irgendwann wird man wieder zurückfallen, absolut. Und dann setzt der Moment der Gewöhnung ein, absolut. Und deswegen, und ich finde, da ist mein Thema einfach sehr, sehr stark, nämlich die Einfachheit. Je eher und je besser ich es schaffe, mich an einfachen Dingen zu erfreuen. Und da meine ich jetzt wirklich auch mit Blick auf die Zukunft, such dir Dinge aus, von denen du weißt, dass du sie auch noch mit 80 genießen können wirst und vielleicht auch willst. Wir können natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber auch das, unser Gehirn ist träge. Mut zum Zukunftsdenken. Sprich, auch das mache ich mit meinen Teilnehmenden immer wieder. Und ich habe da schon Menschen weinen sehen, ich habe da schon Menschen stöhnen hören, weil sie gesagt haben, das ist anstrengend, ich kann mir das nicht vorstellen, ich kann nicht 20 oder 30 Jahre in die Zukunft denken, das kann ich nicht, ich möchte das auch gar nicht. Also Widerstände ohne Ende habe ich das schon erlebt und gleichzeitig sehr viel Glück, sehr viel Durchbruch und sehr viel Mut, es sich dann doch mal zuzugestehen und sich darauf einzulassen. Und wenn ich praktiziere, ja, mich an den einfachen Dingen zu erfreuen, dann werde ich unabhängiger von, sage ich mal, materiellen Dingen, das neue Auto oder das, was du gerade eben auch genannt hast, von den größeren Dingen. Nicht, dass ich die dann nicht mehr genießen kann oder mir kein Auto anschaffe. Das ist damit nicht gemeint. Es geht einfach darum, dass mein Glücklevel, ja, und dass mein persönlicher Genuss und dass meine Genussfreude und meine Fähigkeit, das Leben zu genießen, dass die sozusagen autark funktionieren, egal, ob ich mir jetzt was Neues anschaffe oder nicht, dass ich genau weiß, hier kann ich Dankbarkeit empfinden, hier empfinde ich Freude an etwas Einfachem, sei es ein Spaziergang, sei es die Verbundenheit mit der Natur, sei es die Liebe zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner, zu meinen Kindern, sei es ein positiver Gedanke, der mir einfach gut tut, sei es einfach einfache Dinge, kleine Dinge. Wenn ich das täglich praktiziere, merke ich, wow, ich kann mein Glückspensum, ja, wenn ich das so will, mein Pensum an Glück am Tag schon damit 100%, wenn man das so will, auffüllen. Und dann kommen noch die anderen Dinge hinzu, wie zum Beispiel ein gutes Essen, ein sehr gutes Essen vielleicht, oder meine Lieblingsspeise, oder ein toller Kontakt noch mit Freunden, vielleicht mit neuen Menschen, die ich kennenlerne, oder Dinge, die vielleicht auch zum Glück dazugehören, nicht nur vielleicht, die dazugehören, aber die nicht zu den ganz einfachen Dingen gehören. Merke ich, wow, heute habe ich 2, 3 Menschen angelächelt, Menschen, die ich nicht kenne, oder ich habe kurz mal im Park, ne, wie gesagt, ich nehme gerne solche Beispiele, weil ich eben mit dem Hund unterwegs bin und das kenne. Ich habe heute mit einer fremden Person ein paar tolle Worte gewechselt. Wir haben Freundlichkeit gewechselt. Das ist etwas, was meinen Tag erhellt hat, was ihn lebenswert und schön gemacht hat. Dafür bin ich dankbar. Und sich sowas zu setzen und gleichzeitig natürlich die eigenen Ziele zu verfolgen, die etwas größeren, materielleren. Aber zu sehen, dass das unterschiedliche Dinge sind, dass mir das Einfache schon reichen würde, damit wäre ich schon glücklich. Und sich dann wirklich Routinen und kleine, einfache Freuden zu suchen, von denen ich weiß, die tragen mich auch noch in 30 Jahren. Die kann ich dann auch umsetzen. Weil je früher ich damit anfange, desto stärker und größer wird mein Fundament auch für das Alter, dass ich nicht irgendwann da hänge und sage, mir fehlt gerade ganz viel. Ja, weil ich diese Einfachheit nicht schon etwas früher für mich gelernt und praktiziert habe. Ja, das ist nichts für ältere Menschen, Einfachheit. Das ist etwas auch womit jüngere Menschen oder eben auch Menschen im mittleren Alter sehr viel mit anfangen können.
Da muss man sehr aufpassen, dass Besitz nicht einen besitzt. Ja, das ist ganz wichtig, ich glaube, mit Detachment zu arbeiten. Jörg, und im Stoizismus gibt es auch ein sehr wertvolles Werkzeug, negative Visualisierungen. Ich weiß nicht, ob du die damit auseinandergesetzt hast. Das fand ich sehr, sehr erhellend, zu sagen, ja, was kann passieren, wenn ich alles verliere? Wie fühlt man sich dann? Und dann sieht man, okay, es ist noch alles da. Und die Menschen tendieren dazu, entweder in der Vergangenheit zu leben, in der Reue, was sie nicht richtig gemacht haben oder wo die falsch abgebogen sind, oder in der Zukunft zu verweilen und in der Angst von der Ungewissheit zu leben, anstelle in der Gegenwart das Leben in der Dankbarkeit zu genießen.
Ja, ein sehr gutes Beispiel, die negative Visualisierung, weil sie führt genau dazu, was du gerade eben betont hast, nämlich zum Detachment. Wir lernen dadurch, uns innerlich, ja, von etwas loszulösen, deswegen negative Visualisierung, weil wir uns vorstellen, zum Beispiel, wir hätten bestimmte Privilegien oder ganz bestimmte Dinge nicht in unserem Leben. Einen bestimmten Wohlstand, Menschen, die uns sehr, sehr wichtig sind, vielleicht auch körperliche Gesundheit, ja, also bei den Stoikern ging das durchaus so weit, dass die sich auch mal vorgestellt haben, dass sie im Rollstuhl sitzen oder Rollstuhl gab es damals nicht in diesem Sinne, aber dass sie keine Beine haben, mit denen sie laufen können.
Bein verlieren.
Genau, in die Richtung. Oder dass sie ein Kind verlieren, selbst so weit ging das. Und das ist erstens eine Auseinandersetzung mit unseren Verlustängsten, sehr, sehr wichtig, weil die uns nämlich unbewusst häufig steuern, diesen Teil unseres Schattens, wenn wir das Bild von C.G. Jung nehmen wollen. Ja, also Verlustängste sind häufig, die lauern im Dunkeln.
Schattenarbeit.
Insofern, genau, es ist wichtig, sich die bewusst zu machen. Wie stark ist denn gerade eine bestimmte Verlustangst in uns? Und zweitens, lernen wir uns eben davon etwas loszulösen. Und drittens, und das ist der eigentliche Hauptbenefit, warum man diese Übung ab und zu machen sollte, ist, sie machen uns freier. Und zweitens werden wir uns des Wertes nochmal bewusst. Weil es gibt ja überall diesen Abnutzungs- und Gewöhnungseffekt, nicht nur mit unserem Glück, sondern auch mit den Dingen und den Menschen, die uns umgeben und die uns wichtig sind. Und wenn wir uns dann nochmal vorstellen, wir würden ohne diese Menschen oder ohne diese Dinge leben, fällt uns plötzlich auf, oh, dann wäre ich ja gar nicht mehr so glücklich oder dann würde mir sehr, sehr viel fehlen oder ich würde das und das sehr stark vermissen. Und so können wir den Wert dessen, was wir gerade haben, bestimmte Menschen, die uns am Herzen liegen, Dinge, einen bestimmten Komfort oder Möglichkeiten, die wir haben, die können wir plötzlich wieder viel mehr wertschätzen. Also letztlich über negative Visualisierung können wir letztlich unser Maß und unseren Grad an Wertschätzung wieder erhöhen. Und das andere ist, was die Stoiker auch gern gemacht haben, ist die Prämeditatio Malorum. Das heißt, eine vorbeugende Meditation, eine vorbeugende Vorstellung dessen, was uns passieren könnte. Also es geht in eine ähnliche Richtung. Also zum Beispiel könnten wir uns vorstellen, was passiert, wenn wir jetzt nächste Woche krank werden. Ja, wie würden wir dann unsere Arbeit machen? Wie würden wir sie vielleicht aufteilen? Was wäre uns dann am allerwichtigsten, wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, wir könnten nächste Woche nur noch 70% unseres Arbeitspensums erledigen? Ja, einfach weil wir plötzlich so eine chronische Krankheit hätten von heute auf morgen. Arzt stellt das fest. Wir können nur noch 70% Leistung bringen von dem, was wir normalerweise bringen. Wofür würde ich mich dann entscheiden? Ja. Finde ich ein interessantes Gedankenspiel, weil wir ja immer irgendwo noch etwas weniger machen können oder vielleicht effizienter arbeiten können oder vielleicht auch merken, oh, Privatleben ist mir das und das eigentlich noch viel wichtiger, davon mache ich viel zu wenig. Zum Beispiel wissen wir ja, dass Menschen viel zu wenig ihre Freundschaften pflegen. Ja, gerade Männer sind davon betroffen, Frauen sind da ein bisschen emotional, evolutionär intelligenter, in der Hinsicht zumindest. Und ja, also sich mal diese Frage zu stellen, und so haben das die Stoiker auch gemacht, was wäre eigentlich, wenn mein Haus ausgeraubt würde, wenn ich alles verlieren würde? Und auch das geht in eine ähnliche Richtung, dass wir dann plötzlich wieder den Wert dessen sehen und auch wieder würdigen können. Und selbst wenn es sehr einfache Dinge sind, für die wir vielleicht aktuell ein bisschen blind sind, und auch darüber können wir dann wieder unseren Zufriedenheitslevel wieder etwas stärken und mehr Wertschätzung in unser Leben bringen. Und das ist nicht nur gut für uns, sondern auch für die Menschen, die mit uns zusammenleben.
Das ist interessanterweise, landen wir immer bei dem Thema Dankbarkeit für das, was man hat.
Ja. Ja,
und es ist faszinierend, dass es immer sich darum dreht. Und ich kann das auch sehr gut mitfühlen. Für mich ist es auch einfach, ich muss gestehen, ich komme aus Usbekistan, aus ganz anderen Verhältnissen. Und das, was man in Deutschland als selbstverständlich erachtet, ist für mich immer noch als Privileg wahrzunehmen. Und deswegen, ich kann mit der Dankbarkeit viel einfacher hantieren und das besser spüren und fühlen. Und deswegen war für mich auch der Einstieg von dir sehr, sehr nachvollziehbar, und das resoniert mit einem. Und wenn du jetzt, abgesehen von der Dankbarkeit, weil wir das schon so oft ausgeführt haben, ein Werkzeug aus deinem Buch aufgreifen könntest, welches Werkzeug wäre es, das du jetzt empfehlen würdest?
Ja, also
einfaches Werkzeug natürlich. Ja.
Einfaches Werkzeug, genau. Also da wäre die komplexe Einfachheit. Ne? Da wäre auf jeden Fall der Anfängergeist etwas, den ich empfehle. Und zwar ist es die innere Freiheit, die man sich selbst gibt, zu sagen, ich bin Anfänger und zwar in einem sehr, sehr positiven Sinne. Ja, also jetzt nicht bewerten negativ, du Anfänger oder ich Anfänger. Ich werde ja nie ein Profi, sondern im Gegenteil, sich zu sagen, selbst in den Dingen, in denen ich Profi bin, ich fange hier jeden Moment wieder neu an und ich mache es nochmal neu. Also es ist gerade in der Philosophie, finde ich das spannend, weil man da nicht so häufig einen Gedanken neu denken kann, sondern vieles wurde schon nochmal gedacht. Ja, es hat sich ein Philosoph namens Whitehead mal sogar dazu runtergelassen zu sagen, alle Gedanken nach oder alle Philosophien nach Platon sind eigentlich nur Fußnoten zu Platon. Ja, und sich das aber nicht nehmen zu lassen, ich kann auch etwas neu denken, obwohl das schon mal in der Welt war, weil ich eben es in diesem Moment mache und den Anfängergeist für mich praktiziere. Das bedeutet auch, ich bekomme eine bessere Haltung und ein besseres Verhältnis zu Fehlern, die ich mache. Ja, ich werde also in dem Moment milder mit mir selbst und gleichzeitig wird das Leben aufregender. Es wird einfach aufregender, wenn ich mit dem Anfängergeist rangehe und sage, heute gehe ich mal in das Gespräch mit meiner Kollegin, mit meinem Vorgesetzten oder vielleicht auch mit meinen Mitarbeitern und versuche das nochmal mit dem Gefühl, als würde ich das heute einfach mal lernen, das zu tun. Das heißt, da ist auch diese Haltung drin, eigentlich ist alles, was ich tue, Übung und ich lerne. Selbst in dem Moment, in dem ich etwas zur Exaktheit für mich internalisiert habe und perfekt beherrsche, behalte ich aber für mich die Haltung dessen, dass ich dabei noch etwas lernen kann. Vielleicht kann ich dabei lernen, mich noch besser zu fühlen. Vielleicht kann ich eine ganz bestimmte Klarheit noch besser vermitteln oder ich kann eine Wärme ausstrahlen. Ja, also dann kommen wir dazu zu einem Innenleben. Und das ist eigentlich das, was auch sich durch die ganze Kraft der Einfachheit zieht, dass es in uns etwas gibt, das eigentlich immer weitergeht. Eine persönliche Entwicklung, die nie an ein Ende kommt, die nie an eine Grenze kommt. Und das ist doch in einer Welt und in einem Leben, die eigentlich an Knappheit der Ressourcen leidet, wenn man das so will. Ja, wir haben überall Knappheit der Ressourcen, aber in uns, ja, da sind wir wieder irgendwo auch bei der Unendlichkeit, haben wir etwas, das eigentlich immer wieder weiter wächst. Also da gibt es ein grenzenloses Wachstum und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Und ein anderes einfach, ja?
Ich wollte nur kurz dann zum Thema Anfängergeist was sagen, was mir auch geholfen hat, mich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, als Anfänger ist es zuerst sehr schwer, bevor es leicht wird. Wenn du beginnst, Autofahren zu lernen, wenn du ins Fitnessstudio gehst am Anfang, wenn du neue Sprache lernst, am Anfang ist es sehr schwer, bevor es dann leicht wird. Und das ist, glaube ich, eine gute Einstellung zu sagen, okay, auch diese Fehler, die gehören zum Anfängergeist dazu, weil es immer schwerer wird, bevor es leicht wird.
Ja. Ja, genau. Finde ich ein gutes Beispiel. Es ist auch beim Bücherschreiben so, eine Sprache lernen. Am Anfang ist es erstmal schwer und dieses Schwere wird irgendwann leicht und trotzdem mache ich dann als Anfänger weiter. Also nicht zu glauben, jetzt ist es leicht geworden, jetzt bin ich angekommen. Das wäre tatsächlich eine fatale Illusion, der ich mich dann hingebe, die auch nicht zielführend ist, weil aus dem Anfängergeist sehr viel Kreativität entsteht. Genau. Eine zweite Sache, eine zweite Einsicht, die geht in die Richtung Beziehung auch, nämlich, dass jede Prägung positive und negative Seiten hat. Sich das wirklich immer wieder zu vergegenwärtigen. Also ein Beispiel wäre aus meinem persönlichen Leben, meine Eltern haben sich früher ab und an mal gestritten und zwar vor den Kindern gestritten. Das ist ja für Kinder sehr belastend. Und meine Schwester hat mit Widerstand und mit Rebellion darauf reagiert. Also die hat sich da rausgezogen, hat dagegen gekämpft und hat eher noch Öl ins Feuer gegossen. Ich habe mit Unterwerfung eher darauf reagiert und habe sozusagen den guten Jungen gespielt und ich habe dann sozusagen für Harmonie wieder gesorgt. Ich habe dann Positives reingebracht, ja, und habe mich sozusagen verantwortlich gefühlt, auch für den Frieden innerhalb der Familie, weil meine Schwester dann so radikal wurde und meine Eltern eben sich auch manchmal so stark gestritten haben. Und ich habe darunter eine Zeit lang gelitten, weil ich gemerkt habe, wow, ich habe gar nicht gelernt, Wut zu zeigen. Ich habe gar nicht gelernt, mich abzugrenzen. Ich habe bestimmte Dinge nicht machen dürfen. Ich wurde für bestimmte Dinge gesehen in meiner Kindheit. Dafür bin ich dankbar. Ja, also ich wurde oft belohnt, wenn ich dann was Tolles gemacht habe, was Gutes gemacht habe. Aber der andere Jörg war unsichtbar, ja, weil, ach nee, jetzt mach du nicht auch noch Probleme. Und das hat mich natürlich sehr stark geprägt. Und da kann ich sagen, ja, ich habe da was vielleicht verpasst. verpasst und ich könnte darunter leiden. Oder ich gucke mir an, was habe ich denn Positives dabei gelernt? Wozu befähigt mich das heute? Und zum Beispiel könnte ich kein Beziehungscoach sein, ja, oder auch nicht so über zwischenmenschliche Prozesse reden, wenn ich diese Situation früher nicht gehabt hätte. Ja, also sie hat mich sozusagen zu einer Position oder in eine Position gebracht, die ich heute weiterentwickeln kann. Und das bedeutet, dass ich eben auch immer wieder wertschätze, ja, da gibt es vielleicht eine negative Prägung, die damals schmerzhaft war. Heute bringt sie mir etwas und umgekehrt eben genauso. Eine positive Prägung kann auch, hat immer ihren Preis. Ja, insofern immer beides zu sehen. Das ist eine wichtige Einsicht. Und dann, da habe ich mich auch von Platon inspirieren lassen, das ist etwas, was unser Selbstvertrauen stärkt. Das wäre jetzt sozusagen die letzte Einsicht, die ich unbedingt empfehle. Das ist die Gewissheit oder das Wissen, dass eigentlich alles bereits in uns ist. Dass wir alle Fähigkeiten und alles Wissen in uns tragen, die wir brauchen, um unser Leben zu bewältigen. Ja, und das ist auch so ein Grundvertrauen, dass wir sagen, das Richtige wird zum richtigen Zeitpunkt da sein, weil es schon in mir ist. Und da berufe ich mich auf Platon, der nämlich meinte, dass nicht nur unsere Seelen wandern, ja, also der hat schon so eine schöne Wiedergeburtslehre vertreten, also nicht nur Hinduismus vertritt diese Lehre, sondern auch in der griechischen Philosophie gibt es das. Und er meinte eben auch, dass jede Form von Lernen und Wissen eigentlich Wiedererinnern ist. Er meinte, unsere Seele erinnert sich einfach nur wieder. Das ist die Lehre der Anamnesis. Und das bedeutet eben, wenn man das jetzt symbolisch nimmt, unsere Seele, ja, da ist eigentlich schon alles drin, alle Fähigkeiten und alles Wissen, das wir brauchen. Wir müssen uns nur wiedererinnern. Und das ist doch eigentlich ein total schöner Gedanke. Und wenn wir uns in diesen Gedanken oder in dieses Wissen dann vertiefen, dann entsteht daraus auch sowas wie eine zuversichtliche Haltung, ja. Und dann kommen wir von diesem posttraumatischen, von der Fähigkeit zum posttraumatischen Wachstum, das durchzuhalten, auch hin zu einem sehr positiven Resilienzbegriff, weil eigentlich schon alles in uns ist. Manchmal müssen wir Umwege gehen, manchmal müssen wir ein paar Schmerzen durchleben und vielleicht noch etwas Besonderes erkennen, aber grundsätzlich ist es alles schon da. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Haltung der Einfachheit und auch diese innere Ruhe und Gelassenheit, die damit zusammenhängen, überhaupt erst ermöglicht dann.
Ich glaube, so eine Einstellung befreit, weil man weiß, dass alles in einem steckt und zu gegebener Zeit kommen wird. Ich bin da immer nur bei einem Punkt vorsichtig, dass damit es kommt, muss man das erkennen, handeln und ergreifen, weil viele warten auf die Chancen, obwohl die an denen vorbeigehen, weil sie sagen, der richtige Zeitpunkt kommt noch. Und da braucht man diesen Anfängergeist und den Mut, einfach den unangenehmen Schritt zu machen, die Ungewissheit, wohl wissen, dass man auch verlieren kann. Ja. Und das ist, darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
Unbedingt. Also das finde ich gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Das verbindet den Anfängergeist auch mit diesem letzten Punkt, dass wir nicht die Erwartung haben, wir müssen erst fertig sein und dann können wir einen Schritt tun. Nein, oft ist es eben umgekehrt, dass wir einen Schritt schon gehen können, obwohl wir noch nicht ganz fertig sind. Es ist aber schon alles in uns und dazu gehört natürlich die Erfahrung, dass wir auch scheitern können. Ja, ja. Das ist aber eigentlich das Schöne am Leben, dass wir dadurch da aber dann so viel lernen, dass wir es beim nächsten Mal schon wieder besser machen können.
Professor Busch, der hat mir auch die Augen geöffnet, der sagte, Unsicherheit des Lebens macht das Leben lebenswerter, weil wenn wir in einer Beziehung wüssten, alles, wie sicher der Partner ist, dann würden wir uns ganz anders verhalten, als wenn wir immer mit einer gewissen Unsicherheit leben sollten und können, weil man dadurch sich auch mehr anstrengt. Also solche Themen gelten auch für alles. Deswegen ist Unsicherheit ein Bestandteil des Lebens.
Ja, ja. Hält uns am Leben. Ein schöner Gedanke. Absolut. Spornt uns an und gleichzeitig zeigt sie uns die Kostbarkeit des Lebens auf, ne? Und das, da kommen wir wieder zur Wertschätzung, ja. Ja, ein sehr, sehr wichtiger Gedanke.
Jörg, zum Abschluss jedes Gespräches stellen wir drei Fragen, das habe ich dir angekündigt im Vorfeld, ohne dass du die Fragen kennst. Aber wenn du mit deiner ganzen philosophischen Weisheit von heute, mit 42, dich zurückbeamen könntest, ja, 22 Jahre zurück, und dem 20-jährigen Jörg eine SMS mit 160 Zeichen schicken könntest, wo du einen einzigen Ratschlag geben würdest, was wäre das?
Ich glaube, das wäre, lieber Jörg, gehe so viele Umwege, wie du willst, lass dir Zeit, stell dir keine Fragen nach dem roten Faden deines Lebens. Dieser rote Faden ist da, du wirst ihn notfalls selbst zusammenfügen und zusammenspinnen. Der rote Faden ist da, mach dir keine Sorgen darum.
Ja. Lebe das Leben vorwärts, wir stehen wie so eher alles nur rückwärts. Ja,
ja, danke schön, Kierkegaard. Mhm.
Ja. Und die zweite Frage, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben geprägt hat?
Ja, das sind natürlich einige, aber es gibt eins auf jeden Fall, das mich sehr geprägt hat, und das ist das Buch von Albert Camus, Der Fremde. Das habe ich mit 16 gelesen, das war ein ganz toller Französischlehrer, eben in Frankreich, in Südfrankreich, also auch dort, wo Camus die letzten Jahre gelebt hat. Und das habe ich auf Französisch gelesen und das hat mich damals wahnsinnig berührt. Da kommt dieses Absurde des Lebens so richtig zum Vorschein, das lässt sich da erleben. Und auch irgendwo diese Tragik des Lebens, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können. Und das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Aber ich sitze ja auch in der Jury für die Zeit, für verschiedene Literaturen. Insofern, ich würde fast sagen, dass mich ja sehr, sehr, sehr viele Bücher beeinflusst haben. Und ich weiß, dass es auch viele tun werden. Darauf freue ich mich besonders.
Kann ich gut nachvollziehen. Jörg, und jetzt freue ich mich auf die dritte Frage bei einem Philosophen, der im Geiste mir so nah ist. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist eine wunderschöne Frage, eine wunderschöne Thematik. Und ich gebe ja auch Workshops genau dazu, weil letztlich hat ja die Philosophie mal damit begonnen, gerade bei den Stoikern, auf die Frage, wer bin ich, ja, musste man eigentlich drei Dinge beantworten, nämlich einmal, was ist mein Platz im Universum, ja, dann, was ist der Zweck meines Lebens, ja, da kommt der Sinn dann schon rein, und was gibt mir Sinn im Leben? Und das ist für mich persönlich das Anspruchsvolle an dieser Frage, weil es eine totale Gratwanderung zwischen etwas ist sinnstiftend, ja, da ist schon Sinn in meinem Leben, die Existenz an sich ist schon sinnvoll oder voller Sinn, und gleichzeitig dieses, ich muss mir aktiv diesen Sinn erstmal herstellen, ja, dafür bin ich verantwortlich, dass ich in den Dingen auch Sinn sehe. Und das ist eine Gratwanderung. Einerseits ist der Sinn schon da, andererseits muss ich mir aktiv herstellen. Und diese Kohärenz, die dadurch entsteht, ja, wenn ich mein Leben als sinnvoll erlebe, das ist eigentlich für mich das, was den Sinn des Lebens auch letztlich ausmacht. Also die Erfahrung des Sinnes des Lebens. Es ist niemals die Beantwortung dieser Frage. Da habe ich den Sinn des Lebens schon verfehlt.
Super, Jörg. Hey, nichts Minderes habe ich von einem Philosophen erwartet. Ich danke dir herzlich für ein faszinierendes Gespräch. Hat mir wirklich viel Freude gemacht. Ich danke dir herzlichst.
Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.